Radio Salü, die Martina Straten Show.
Wie schön, dass ihr bei mir seid. Ich freue mich auf unseren Podcast heute. Ich habe so viele schöne, interessante Sachen für euch. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen, was für schöne Dinge ich habe. Und ich starte direkt mal mit dem Buch in dieser Woche. Und das wollte ich euch eigentlich diese Woche gar nicht vorstellen. Ich wollte ein ganz anderes Buch dieser Autorin vorstellen. Aber als ich danach gesucht habe, habe ich festgestellt, Mensch, du hast den Vorgänger hier überhaupt noch nicht in der Sendung gehabt. Das Neueste von Charlotte Link wollte ich eigentlich rausziehen aus meiner Buchdose. Aber es ist das Vorletzte geworden. Das heißt, Echo der Schuld ist bei Blanc Vallée erschienen. Ich hatte das noch nicht gelesen und das hat mich wirklich, wirklich geflasht. In tiefer Nacht sinkt ein Boot vor der Küste Schottlands. Nichts als ihr Leben können die deutschen Aussteiger Nathan und Livia Moore retten. Von der Engländerin Virginia Quentin und ihrem Mann werden sie mit dem Notwendigsten versorgt. Der zunehmend undurchsichtig erscheinende Nathan folgt Virginia ungebeten in das Haus der Familie nach Norfolk. Virginia, die ihn anfangs nur aufdringlich findet, öffnet sich ihm bald mehr als je zuvor einem anderen Menschen. Und dann geschieht das Unfassbare. Virginias 7-jährige Tochter verschwindet spurlos. Überraschende Wendungen, tolle Charaktere und Spannung pur. Charlotte Link ist eigentlich ja immer ein Garant für richtig tolle Thriller und dieser hier hat mich auch nicht enttäuscht. Kann man in einem Rutsch lesen, an einem kuscheligen Wochenende zum Beispiel. Und nächste Woche, das verspreche ich euch, stelle ich dann den allerneuesten Thriller von Charlotte Link vor. Einsame Nacht heißt der, aus der Katie Linville-Reihe. Jetzt aber erstmal Echo der Schuld. Müsst ihr lesen, ist großartig, wirklich ganz, ganz großartig gewesen. Was mich und viele andere diese Woche beschäftigt hat, war ganz klar die Beerdigung von Queen Elizabeth. Ich habe wirklich am Montag vor dem Fernseher gehangen und ich habe immer wieder reingeschaltet den ganzen Tag über und es gab echt Momente, da musste ich auch schlucken und hatte die eine oder andere Träne im Auge. Ich weiß nicht, warum uns das alles so berührt. Also eigentlich weiß ich schon, weil ich glaube, dass wir alle instinktiv gespürt haben, dass da ein Stück Geschichte passiert und dass auch das englische Königshaus nie mehr das sein wird, was es am Montag noch war. Da passiert jetzt ein ganz großer Umbruch und man ist sich nicht sicher, ob die englische Krone all das so wegstecken kann. Also ob dieser Wechsel von Queen Elizabeth zu Prinz Charles jetzt so nahtlos ineinander übergeht, wie man sich das wünscht und ob diese Veränderung, die da stattfindet, nicht nur biografisch, sondern auch sonst, nicht vielleicht doch etwas macht, weil es gibt ja schon immer Rufe, dass die Monarchie abgeschafft werden soll. Die Engländer halten da noch schwer dran fest, aber irgendwas ist gerade im Umbruch und das spürt man. Und ich glaube, deswegen hat uns das doch alle so berührt. Da ist Geschichte passiert am Montag und das haben wir verfolgt. Und dazu kam eben noch eine Familie, die trauerte und das konnte sie nicht alleine tun. Das muss sie wie alles in der Öffentlichkeit tun. Ja, jetzt kann man sagen, okay, die sind ja auch Königs, ne? Die können das ja dann auch in der Öffentlichkeit tun. Dafür werden die schließlich bezahlt. Ich sehe das so ein bisschen anders. Das ist schon ein ganz, ganz hartes Brot. Und deshalb geht die Post von Martina in dieser Woche auch ans englische Königshaus. Liebes britisches Königshaus, ich habe euch diese Woche wirklich bewundert. Der Tod und die Beerdigung von Queen Elizabeth hat einiges abgefordert von euch und jeder, der in einer Familienstruktur aufgewachsen ist, weiß, wie explosiv das manchmal sein kann. Da macht auch ein Königshaus keine Ausnahme. Geschwister, die sich nicht verstehen, die nicht kapieren, was in den anderen vorgeht, eine Schwiegertochter, die lange ungelitten war, Enkel von verschiedenen Ex-Frauen, ein schwarzes Schaf, zwei Enkelsöhne, die kaum ein Wort mehr miteinander wechseln. Das ist für eine normale Familie schon richtig viel Zündstoff, aber wenn es sich um eine Königsfamilie handelt, die in diesen Tagen unter der Beobachtung der ganzen Welt steht, dann wirklich Hut ab. Millionen waren nach London gereist, die halbe Welt hing in Live-Übertragungen vor den Fernsehgeräten und ich habe auch davor gesessen und als in der Kirche dann God Save the Queen erklang, hatte ich Tränen in den Augen. Wie schwer muss das sein, nicht privat trauern zu können? Wie komisch muss es sich anfühlen, wenn aus God Save the Queen innerhalb von ein paar Stunden God Save the King wird? Ja, ihr seid euer ganzes Leben lang auf solche Momente vorbereitet worden. Aber trotzdem wird es wehtun und es wird schwerfallen, loszulassen. Ich finde, ihr habt das gut gemacht und es war wohl der Höhepunkt in der königlichen Geschichte unserer Zeit. Denn es war gelebte Geschichte, die da diese Woche passiert ist und wir waren dabei. Ich hoffe, dass ihr jetzt, wo es etwas ruhiger wird, Zeit für euch finden könnt und schicke liebste Grüße, eure Martina. Ja, das hat wirklich alles beherrscht diese Woche. Also in allen Medien war die Beerdigung der Queen, der Tod der Queen zu sehen. Überall wurden Experten befragt, überall haben Promis was dazu zu sagen gehabt oder eben auch nicht. Es war schwer, was anderes noch zu finden in dieser Woche, was in der Promi-Welt so los war. Aber es gab immerhin noch genug. Ich habe euch ein paar Sachen rausgesucht. Hella von Sinnen zum Beispiel, die trauert nach 10 Jahren noch um ihren besten Freund Dirk Bach. Deshalb hat sie ein Buch über ihn geschrieben. Dear Dicky heißt das. Und darin kommen auch noch andere Freunde von Dirk zu Wort. In der ganzen Promotion-Rummel um das Buch hat sie auch verraten, dass sie schon länger nicht mehr mit ihrer Freundin Cornelia Scheel zusammen ist. Sie sagt, dass Conny immer noch ihre große Liebe sei, aber dass die mittlerweile eine neue Freundin und einen süßen Hund habe. Und trotzdem sind die beiden nicht im Streit auseinandergegangen, im Gegenteil. Cornelia ist immer noch Hellas Managerin und sie unternehmen viel zusammen. Irgendwie ist das trotzdem eine traurige Geschichte, oder? Sänger und The Voice-Juror Ray Garvey hat diese Woche erzählt, dass sein Ehering in den Müll gewandert ist. Natürlich nicht absichtlich, er war gerade auf dem Weg zu einem Konzert, als er bemerkte, dass der Ring fehlte. Seit 20 Jahren trägt er den jetzt schon, denn er ist das Liebeszeichen seiner Frau Josephine. Und plötzlich war der Ring weg. Ray war hektisch und verstand die Welt nicht mehr. Des Rätsels Lösung lag dann im Mülleimer. Da war er nämlich gelandet, weil ihm das Schmuckstück vom Finger gerutscht ist. Seitdem, sagt Ray, will er nicht mehr abnehmen. Als er den Ring verlor, hat er nämlich gerade Diät gemacht und seine Finger wurden schmaler und schwupps war der Ring weg. Gott sei Dank ist er gefunden worden. Die Familie um Boris Becker leidet immer noch unter dem Gerichtsurteil des Tennisstars. 2,5 Jahre muss Boris hinter Gittern verbringen wegen Insolvenzverschleppung. Lilly Becker, seine letzte Ehefrau, beklagte gerade, dass sie das Chaos, was Boris im Leben des gemeinsamen Sohnes Amadeus hinterlassen hat, jetzt aufräumen muss. Und auch die großen Söhne sind immer noch so ein bisschen neben der Spur. Das hat jetzt der 28-jährige Noah verraten. Allerdings kann er anders mit der Haftstrafe umgehen als sein 12-jähriger Halbbruder, der einfach noch zu klein ist, um das Ausmaß zu begreifen. Noah sagt, dass seine Kunst seine Therapie ist. Er malt viel und das gibt ihm Struktur in seinem Leben. Ganz ehrlich, der Boris hat seinen Kindern, und zwar allen Kindern, ob ehelich oder unehelich, schon einiges zugemutet. Und Hut ab, dass die so tapfer und wacker durch ihr Leben gehen. Es ist wirklich so. Also selbst Boris Becker ist ja auch quasi um seine Kindheit betrogen worden, wenn ich das mal so brutal sagen darf, weil er eben als Tennis-Superstar gehandelt wurde. Und ich glaube, da ist echt viel an dem vorbeigegangen. Der mag ein toller Mann sein und auch ein guter Vater auf seine Art, aber eben auf seine Art. Und die Kinder machen, glaube ich, ganz schön was mit. Ich habe einen tollen Fernsehtipp für euch. Das ist ein wunderbarer Film, der Samstagabend kommt und den es auch in ganz vielen Anbietern im Internet for free zum Gucken gibt. Aus der Mitte entspringt ein Fluss. Das ist für mich der beste Film von Brad Pitt. Eine Familiengeschichte über mehrere Generationen und sie beginnt in Montana der 20er Jahre. Der presbyterianische Pastor McLean erzieht seine Söhne streng, aber im Einklang mit Gott und der Natur. Raufbold Paul liebt das Risiko. Der ältere Norman liebt seine Bücher und strebt ein bürgerliches Leben an. Einklang herrscht zwischen den beiden nur beim Fliegenfischen. Während Norman zum Literaturprofessor aufsteigt und die Patente Jessie erobert, leidet Paul zunehmend unter der Unnahbarkeit seines Vaters. Regie hatte bei dem Film übrigens Robert Redford und ich liebe diese Kombination zwischen ihm und Brad Pitt. Das ist nicht nur eine tolle Geschichte. Es ist auch die Frage, wie wichtig ist Familie und wann muss man erkennen, dass man die nicht retten kann, egal was man tut. Die Bilder sind fantastisch und dafür gab es auch einen Oscar. Aus der Mitte entspringt ein Fluss. Der kommt Samstagabend 7:45 bei Servus TV und immer wieder bei einigen Internetanbietern kann man sich den runterladen. Wir kommen jetzt zu meinem Gast in dieser Woche. Es ist eine fantastische Frau, promovierte Historikerin ist, die schon bei vielen deutschen und amerikanischen Zeitungen war und in der Abteilung Politik des Bayerischen Rundfunks arbeitet und die fantastische Bücher schreibt. Über ihr neuestes Heimat, das gerade bei Bertelsmann erschienen ist, reden wir heute. Herzlich willkommen in der Martina Straten-Show, liebe Susanne Beetz.
Hallo, ich freue mich sehr, dabei zu sein.
Ich auch. Erzählen Sie mir mal was über sich. Wie kamen Sie vom Journalismus zum Bücherschreiben?
Naja, Schreiben ist Schreiben und bei vielen Journalisten, da liegt da schon die Versuchung, auch beruflich drinnen mal einen Roman zu schreiben oder ein Sachbuch. Bei mir hat es gedauert, bis ich wirklich 44 war. Da bekam ich tatsächlich mein drittes Kind und habe mir beruflich eine gewisse Auszeit genommen. Und wie so viele von Ihren Hörerinnen sicherlich wissen, die beides machen, Beruf und Familie. Mein Leben war immer durchgetaktet, genau eingeteilt, Job, Kinder, Haushalt. Mein Mann hat mich zwar sehr unterstützt, aber es war wirklich jede Minute durchgeplant. Und jetzt war ich zu Hause und hatte ein Kind, das wirklich völlig unkompliziert war, das Baby. Die anderen gingen schon in die Schule. Und da dachte ich mir, Mensch, diese Chance nutze ich jetzt. Endlich habe ich mal wirklich ein bisschen Zeit und dann fange ich mal an zu recherchieren. Dann kommt noch ein zweites hinzu, dass ich mich immer ein bisschen geärgert hatte über so historische Romane, die so, wie soll ich sagen, sehr oberflächlich waren. Wo ich gleich gemerkt habe, holla, die sind schlecht recherchiert. Da tauchte dann plötzlich das Wort Schrebergarten und Goethe, ja. Dabei gab es in der Zeit überhaupt noch keine Schrebergärten oder Leute mit Knöpfen. Obwohl es zu der Zeit im frühen Mittelalter überhaupt noch keine Knöpfe gab und so war's, gell? Und da dachte ich, das will ich besser machen. Und dann habe ich angefangen, eben für mein erstes Buch zu recherchieren, habe mir große Freude gemacht und meine Verwunderung war noch größer oder die Freude, dass ein Verlag es damals dann auch nicht genommen hat.
Sie haben es ja schon angesprochen, historische Romane sind echt keine einfache Sache. Die erfordern viel Recherche. Was hilft Ihnen denn beim Recherchieren? Wie machen Sie das?
Also das mache ich sicherlich, Sie haben es ja schon erwähnt, ich habe Geschichte studiert, da lernt man recherchieren, das ist echte Geduldsarbeit, also dass man zum Beispiel sich in Literatur einarbeitet, dass man zum Beispiel jetzt für mein neues Buch, das spielt ja um 1886 beginnt es, Zeitungen von damals liest. Man kann in Archive gehen, das ist teilweise sehr witzig, zum Beispiel Heiratsannoncen von der Zeit, sowohl Männer als Frauen, was haben die da für jemanden gesucht, das ist total witzig, ja, also man muss wissen auch, wie war es politisch damals, wie waren die Lebensverhältnisse, also wie teuer war zum Beispiel, wenn man im bäuerlichen Bereich ein Kalb verkaufen wollte und sowas. Und auch so oft so ganz praktische Sachen jetzt für mein neues Buch. Die Menschen damals haben die Bauern alle mit der Sense gemäht. Ich habe es mir zeigen lassen. Ich habe geübt, mit der Sense zu mähen. Das ist wahnsinnig schwierig.
Das ist schwer, ich weiß. Frau Beetz, Sie wurden zu dem Roman inspiriert von dem Gemälde Bauernmädchen mit weißem Kopftuch von Wilhelm Leibl. Was ist Ihnen da passiert, als Sie das Bild gesehen haben? War die Geschichte da sofort da?
Nein, nicht total klar. Also nicht so, dass ich davon ersten bis zum letzten Kapitel. Aber ich fand dieses Bild, das hängt in einer der Pinakotheken in München, fand ich irre modern, weil das ist eine Frau, die hat ein Kopftuch auf und ein weißes, das Haar ist ganz unter dem Kopftuch und man sieht ihr Gesicht und das ist so, die schaut so, also die Pupillen sind so zur Seite, die sieht einerseits misstrauisch, trotzig aus, da ist nichts hübsch geschönt, obwohl sie eigentlich sehr attraktiv ist. Das könnte eine ganz moderne, junge Frau sein, außer dem Kopftuch natürlich. Und die hat eine super Ausstrahlung. Man muss wissen, Wilhelm Leibl kommt ursprünglich aus Köln, ist wie viele Künstler damals nach München gegangen, weil die Akademie am besten war. Der ist der große Realist. Der hat in Paris gelernt, nämlich nichts Kitschiges oder sentimental zu malen oder die Bauern nur so als, wie soll ich mal, Statisten, sondern der wollte die Seelenlandschaften von Menschen malen, aber mit, wo man sehen kann, dass die hart schuften, dass es nicht eben lustig ist, wenn man am Tag 8 Stunden auf glühender Hitze und einfach mäht, Heumat macht und die Mücken stechen einen und man hat einen Sonnenbrand. Das fühlt man den Menschen. Und diese junge Frau mit dem Kopftuch, man sieht ihr an, dass sie eine interessante Frau ist, dass sie clever ist, dass sie, dass sie vom Leben nicht verwöhnt.
Mhm. Erzählen Sie uns, worum geht es genau?
Es geht um jemanden, den habe ich genannt Froni Grasegger. Froni, weil mir der Name einfach so gut gefällt, die wird relativ jung, wird sie Witwe. Sie bezeichnet das als großes Glück. Man muss sich vorstellen, in der damaligen Zeit, im letzten Drittel des 19. Jahrhunderts, waren ganz viele Menschen, egal jetzt im Bayern, im Saarland, in der Pfalz, in Baden oder Württemberg, die haben in der Landwirtschaft gearbeitet, fast alle noch. Und dann beginnt langsam so die Industrialisierung. Viele junge Frauen waren Mägde. Die haben dann ein hartes Leben gehabt, wenn sie richtig Glück hatten, hatten sie vielleicht einen Mann kennengelernt, der Handwerker war, der gut zu ihnen war, ein Bauer möglicherweise, und dann war der Hunger und die Not etwas besser, weil Bauern, richtige mit eigenen Höfen, waren besser gestellt. Mhm. Diese Froni Grasegger hatte dieses Glück, endlich konnte sie sich satt essen, aber dieser Mann ist brutal zu ihr. Das merkt sie aber natürlich erst nach der Hochzeit, und dann, und das denkt sie nur heimlich, alles heimlich, mein Gott, hab ich Glück, denn in einer total kalten Winternacht, wie es in den Bergen oft stattfindet, ist er besoffen aus der Wirtschaft nach Hause und ist erfroren im Schnee. Sie ist Witwe. Das darf niemand nach außen wissen, dass sie sich freut. Und jetzt ist die Situation so, sie muss den Hof allein bewirtschaften. Auf dem Hof lebt noch der Onkel von dem Bauern, der hat sozusagen Nießbrauch, und das Idiotenkind, das ist die kleine Rosel, das ist das Kind, das leibliche Kind des Bauern mit der ersten Frau, Idiotenkind, weil es behindert ist. Im Laufe der Geschichte erfahren wir, was sie eigentlich genau hat. Damals gab es noch sehr viele behinderte Menschen, keine Abtreibungen, und es ist ein Knecht und eine Magd da. Das ist sozusagen, das sind die Leute, und sie legt los. Und mit unendlich viel Fleiß und Mut und Zuversicht, aber da gibt's Missernten, da sind Dorfbewohner, für die das schwer zu schlucken ist, dass da jetzt eine junge, unverheiratete Frau ist. Sie ist freiwillig für die Männer. Klar, die möchten gern in einen Hof einheiraten.
Ja, klar. Eigentlich, Frau Beetz, ist das Buch ja auch eine Abhandlung über die frühe Emanzipation, oder?
Ja, das kann man schon sagen. Die nimmt ihr Leben in die Hand. Sie kommt an gewisse Grenzen. Und das ist für mich eigentlich das Spannendste gewesen. Sie kommt an Grenzen, aber sie geht einen Kompromiss ein, und ich denke, das ist ein ganz modernes Thema auch für Frauen heute. Wir haben Freiheit, wir haben wahnsinnig viel Freiheit, so viel gab es noch nie für Frauen, aber wir gehen trotzdem auch Kompromisse ein. Und Froni macht was sehr Schlaues. Sie sagt, okay, ich setze aber selber die Grenzen, oder ich suche mir den aus. Ich bestimme sozusagen den Kompromiss. Mhm. Ich mache den Deal.
Es geht ja ganz viel um die Natur in diesem Buch, auch um die Gewalt der Natur, die dann manchmal auf den Menschen einwirkt. Was glauben Sie, wie wichtig ist die für uns Menschen? Gerade in diesen Zeiten finde ich, dass man sich da ja mal besser mit beschäftigen möchte. Denn Sie haben mir schon erzählt, dass Sie gelernt haben, mit der Sense zu arbeiten, um das mal nachzuempfinden. Wer von uns könnte noch Gras mähen, Kühe melken, Ernte einholen? Selbst wenn wir es können, da sind überall Maschinen zuständig.
Ja, das ist sicherlich, der Mensch von heute ist dann bestimmt ein bisschen hilflos. Andererseits leben wir ja im Moment gerade, und auch durch Covid, in so einer Zeit, wo wir alle eine riesige Sehnsucht nach Natur haben. Also ich denke schon, das ist vielleicht auch das ganz Moderne in meinem Buch. Es spiegelt wieder die Sehnsucht der Menschen, in der Natur etwas zu finden, was vielleicht größer ist als er selbst. Man kann aber auch einfach sagen, Erholung, Heilung, zu sich selber kommen, denn das Buch spielt in einer Zeit, wo die Menschen anfangen, in die Sommerfrische zu gehen. Die Städte waren damals, es war mitten in der Industrialisierung, laut, rußig, schmutzig, also bestimmt ziemlich übel. Und die gehen in Scharen hinaus in die Natur. Es ist auch so, dass die Menschen es sich inzwischen dann auch leisten können, nicht nur die Adeligen, auch die bürgerlichen, einfachen Leute, einfach mal am Wochenende rauszugehen oder auch richtig paar Wochen Sommerfrische zu machen. Und da ist zum ersten Mal in der Menschheitsgeschichte so das Gefühl, die Natur tut mir wahnsinnig gut. Aber der Gegensatz, das Ambivalente, die Menschen, die dort leben, die arbeiten müssen, für die ein Regen eine Katastrophe sein kann oder eine Dürre eine Katastrophe sein kann, diese erleben Natur natürlich anders. Heute ist es immer noch so auch.
Liebe Frau Beetz, die Vroni, die Hauptfigur Ihres neuen Romans, ist eine einfache, aber vor allem auch so eine trotzige Frau. Was können wir von der Vroni lernen?
Also die lässt sich nicht unterkriegen. Die ist irgendwie immer optimistisch. Vielleicht, weil es ihr in ihrer Kindheit so dreckig ging, eines der vielen unehelichen Kinder, bis damals überall gab, ein Drittel ungefähr kamen unehelich auf die Welt, harte Umstände, kurze Schulzeit, aber irgendwie blickt sie nicht mit, sagen wir mal, mit Trauer zurück, sondern sie sieht, es wird besser, es wird besser. Und dann passiert was, das verrate ich jetzt, die sieht schlecht. Viele Menschen konnten nicht so gut sehen, aber hatten sich natürlich nie eine Brille leisten können. Und Wilhelm Leibl, der Maler eben der Bauern, kommt in die Berge. Die beiden lernen sich kennen. Er ist übrigens homosexuell. Also das ist keine Liebesgeschichte, sondern eine super spannende Freundschaft zwischen einem Mann und zwischen einer Frau. Und er schenkt ihr was, nämlich eine Brille. Und durch diese Brille quasi lernt sie manches, also nicht nur natürlich deutlicher zu sehen, sondern erkennt auch manches in ihrem Leben anders. Also das ist symbolisch auch zu verstehen. Und von ihr kann man schon irgendwie, finde ich, auch heute, ja, sie gibt nicht auf, sie ist auch nicht weinerlich, sie ist, und es passieren schlimme Sachen in ihrem Leben, aber sie geht immer irgendwie weiter.
Das Ende bleibt ja so ein bisschen offen. Könnte es weitergehen mit Vroni?
Ja, würde ich gerne eigentlich. Also ich kann mir super gut vorstellen, da eine Fortsetzung zu schreiben, weil es gibt ein Ende, es ist aber nicht so, dass da jetzt dann alles schon gesagt ist. Und man ahnt vielleicht, oder manche Leserinnen und Leser ahnen, dass dann ja noch einiges ansteht und für sie noch vieles offen ist.
Das würde ich mir wünschen. Ich fand's mega.
Ach, das freut mich total.
Liebe Frau Beetz, ich danke Ihnen sehr für das tolle Gespräch und auch für dieses wundervolle Buch, was mich echt so ein bisschen nach Bayern entführt hat und diese Naturbeschreibungen mir auch so ein bisschen Urlaub geschenkt hat. Es ist fantastisch gewesen, eine Reise in eine andere Welt. Und ich hoffe, noch mehr von Vroni zu lesen.
Wenn ich noch was für Ihre Hörerinnen und Hörer hinzufügen darf, Heimat, im Bayerischen kann man das auch als Heimat verstehen, also übersetzen. Und ich denke, das liegt uns allen sehr, auch ganz moderne Menschen spüren, dass Heimat was Wichtiges ist. Das geht im Saarland so, das geht in der Pfalz so, das geht in Baden so. Heimat, und zwar auch wenn man ganz jung und ganz modern ist, hat doch einen ganz wichtigen Stellenwert.
Das ist richtig, ja. Ich danke Ihnen für das schöne Gespräch, Frau Beetz.
Alles klar.
Ja, das war wirklich ein tolles Buch und eine tolle Geschichte von der Susanne Beetz. Und ich habe jetzt noch den Spruch der Woche für euch. Der kommt von Sigmund Freud und ich finde ihn sehr, sehr lustig. Bevor du dir selbst Depressionen oder ein geringes Selbstwertgefühl diagnostiziert, stelle erstmal sicher, dass du nicht komplett von Arschlöchern umgeben bist. Ich finde, besser kann man es nicht sagen. Ich wünsche euch eine tolle Woche und dass wir uns ganz bald nächste Woche wiederhören hier im Podcast der Martina Straten Show. Am besten ihr abonniert den, dann verpasst ihr auch keine Folge davon.
Radio Salü, die Martina Straten Show.